Aber ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und ihr habt ja ein ganz tolles Thema, was ihr so in einer Reihe dran nimmt. Und da geht es um Bilder der Gemeinde. Und das Bild, worum es heute geht, es hat mich nicht ganz an das Thema gehalten. Ich wusste nicht, dass es genauso formuliert war. Ich weiche also ein ganz klein bisschen ab. Ich habe das Thema Christus, der Weinstock und wir, die Reben. Ja, man sagt manchmal, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und Bilder, das ist die Kraft der Kunst. In einem Bild etwas auszudrücken, was man in Worte kaum fassen kann. In einem Bild kann man so viel mitteilen, wenn wir dieses Bild hier sehen von Rebe und Weinstock. Da kommt viel mehr als nur Rebe und Weinstock. Da kommt eine Atmosphäre rüber, da denken wir an den Ferien. Da kommt der Geschmack schon irgendwie in unserem Mund, wenn wir das so sehen. Da freuen wir uns mal, darunter zu liegen und so richtig auszuspannen. Ein Bild beinhaltet das alles. Aus dem Bild kann man ganz viel ausdrücken. Und jede gute Zeitung hat immer auch noch einen Cartoonist. Und der macht so Cartoons. Und wenn man so durch die Zeitung blättert, ist das eins vom Ersten, was man anschaut. Da wird eine Wahrheit ausgedrückt oder ein Anliegen ausgedrückt oder eine Person dargestellt. Und das bleibt dann ganz tief haften, meistens ein bisschen humorvoll oder auch ironisch, je nachdem. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott ganz viel Bilder nimmt. Bilder, um eine Wahrheit auszudrücken. Und wenn er von der Gemeinde spricht, hat er ganz viel Bilder, um deutlich zu machen, die Gemeinde ist sehr vielfältig. Es gibt ganz unterschiedliche Bilder. Und diese Bilder, die haben etwas gemeinsam. Ich nenne mal ein paar. Da ist das Bild vom Tempel und dem Fundament. Das Bild von Braut und Bräutigam. Das Bild von der Herde und dem Hirten. Das Bild vom Leib und das Haupt. Und das Bild vom Weinstock und Reben. Und alle diese Bilder sind Bilder von Schönheit, sind Bilder vom Leben, sind Bilder einer Beziehung, sind Bilder, die deutlich machen, wie Gott über uns denkt. Und wenn man darüber still wird und die Bilder auf sich wirken lässt, dann kann man nur staunen. Denkt Gott tatsächlich so über mich? Das erstaunt mich. Denn so denke ich gar nicht über mich selbst. Und so denkt die Welt auch gar nicht über uns als Christen. Nein, ganz im Gegenteil. Und doch sagt Gott, die mich lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihre Pracht. Es gibt kaum ein schöneres Bild als das von der aufgehenden Sonne. Das sagt Gott über die Menschen, die ihn lieben. Und er sagt von seinem Volk, ihr seid eine Krone in der Hand Gottes, Licht der Welt und Salz der Erde. Seht, diese Bilder wollen uns Mut machen. Und auch das Bild, was wir heute ein bisschen näher betrachten. Das Schöne, das Großartige und Erfreuliche liegt aber im Partner. Denn das Bild von der Gemeinde ist immer ein Bild mit zwei Elementen. Fundament und Tempel, Braut und Bräutigam, Weinstock und Rebenhaupt und Leib. Also es geht immer zusammen, aber das eigentliche, wichtige und hauptsächliche liegt im Partner. Das macht Mut. Jetzt wollen wir einen Abschnitt aus diesem langen Text aus Johannes 15 miteinander lesen. Jesus spricht hier: Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, aber heute Morgen drei klassische Punkte. Na, die meisten Predigten früher mussten drei Punkte haben. Wir mussten das immer lernen, so im Seminar, damit die Zuhörer es gut behalten können. Man hat gesagt, das sind die Nägel, daran kann man die Predigt aufhängen. Also wenn es mal nicht gefallen hat, kann man auch den Prediger daran aufhängen. Aber nicht. Eigentlich sollte man nur die Predigt daran aufhängen. Also drei Punkte heute Morgen. Ganz einfach, das Erste, was ausgesagt ist, was wir sind. Es wird etwas über unsere Identität gesagt. Wir sind Reben am Weinstock. Ich nehme mal diesen Kernvers hier heraus, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich habe diesen Text aus der Elbefelder Übersetzung und da seht ihr, dass diese Wörtchen ich und ihr kursiv gedruckt sind. Das macht der Elbefelder durch die ganze Übersetzung hindurch immer wieder, um deutlich zu machen, urtextlich haben diese Worte eine Betonung. Also die Bibel will deutlich machen, es geht um eine Beziehung zwischen mich als Weinstock und ihr als Reben, ich und ihr, wir gehören zusammen, ihr seid. Das Bild, was hier von Jesus Christus für die Gemeinde, für die Christen genommen wird, ist nicht ein Wunschbild. Ach, wären wir doch wie die Rebe am Weinstock. Ich weiß nicht, wie ihr es als Gemeinde habt, ich kenne euch zu wenig, aber die meisten Gemeinden haben ein Leitbild. Habt ihr auch ein Leitbild? Ja. Kommt noch. Ja? Kommt noch. Also die meisten Gemeinden haben ein Leitbild. Und ein Leitbild ist meistens ein Wunschbild. So von, wir sind eine lebendige Gemeinde von Kleingruppen. Das ist dann so ein Wunschbild. Und dann heißt das, Ärmel hochkrempeln, dass wir diesem Wunschbild näher kommen. Gott spricht nicht von einem Wunschbild. So solltet ihr sein. Gott spricht von einer Realität, wie er es sieht. So sieht die Welt es nicht und wir selber vielleicht auch nicht. Aber Gott sieht es so. Das ist seine Realität und ich habe von mir selbst vielleicht ein ganz anderes Bild oder man hat mir ein ganz anderes Bild von mir beigebracht. Und nun muss ich dieses neue Bild einverleiben. Denk mal über diesen Begriff nach. Einverleiben. Das, was Jesus sagt, einverleiben. Diese Realität, diese Identität, die bestimmend ist, die er über mein Leben spricht, einverleiben, ein Stück von mir werden lassen. Und das ist nicht einfach. Denn wir haben andere Dinge über unser Leben gehört. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht erzogen worden sind im christlichen Glauben, die haben manchmal so vernichtende Worte über ihr Leben gehört, da ist es gar nicht einfach, diese Realität einzuverleiben. Aber das will Christus. Und darum nehmen wir das Abendmahl, dass wir es wirklich aufnehmen. Wir trinken und wir essen es. Es soll ein Stück von uns werden. Das möchte er. Das ist sein Wunsch, denn das entspricht der göttlichen Realität, eingepflanzt in einer neuen Verbindung. Als ich im Seminar war, hatten wir regelmäßig Missionare. Und es kamen Missionare aus Neuguinea. Und in Neuguinea hatte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit, dass Menschen, die zum Glauben kamen und sich dann später taufen ließen, einen neuen Namen bekamen. Und ab ihrer Taufe wurden sie nur noch angesprochen mit dem neuen Namen. Und den neuen Namen durften sie selber wählen. Dann hieß einer David und der andere, der hieß Matthäus. Und der dritte, der hieß Josef und so weiter. Also wenn du in die Gemeinde kamst, da war das ganze Gottesvolk versammelt, ne? Das ist ganz klar. Und wenn die Gemeinde dann größer wird, weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, dann David der Erste, der Zweite, der Dritte, oder wurde es dann schwierig mit dem Namen. Aber es drückte etwas aus. Ich kenne mich nur noch so. Und das andere ist für mich nicht mehr gültig. Ist doch eine tolle Einstellung, oder? Mit diesem neuen Namen zu leben, die gehört zu mir. Wir sind eingepflanzt in einer neuen Verbindung, in einer Lebensverbindung. Dieser Vers macht deutlich, was wir sind, Leute, sind wir nur durch ihn. Was wir sind, sind wir nur durch ihn. Wir haben Anschluss an den neuen Adam. Das ist der auferstandene Herr. Ohne mich, sagt Jesus hier, könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn ich keinen Anschluss habe an den neuen Adam, wenn ich nur diesen alten Adam kenne, dann bleibt nichts. Nicht etwas, dann bleibt nichts. Wenn ich nicht Anschluss habe am Leben, bin ich tot. Es hängt alles an ihm. Das kann sehr entlastend sein, denn manchmal meinen Menschen am Ende, ja, es ist doch eine Verbindung von 50-50. Jesus und ich, wir beide zusammen machen 100%. Jeder gibt sich voll rein. Und dann zusammen gibt es 100%, 50 und 50. Das stimmt nicht. Hier habe ich drei Verse erwähnt, um das nochmal zu unterstreichen. Aus unserem Abschnitt, den vierten Vers. Bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Kannst probieren, geht nicht. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ein anderer Vers, der das auch deutlich macht, hat Petrus geschrieben. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 1,13. Ich habe das unterstrichen, hofft völlig, das heißt doch zu 100%. Nicht zu 90% Jesus, aber ich muss doch noch schon noch 10% dazu tun. Nein, auf dich ist kein Verlass, wenn es drauf ankommt. Auf ihn zu 100%. Und so auch schon im Alten Testament, wo der Gläubige verglichen wird mit einem Baum am Wasser gepflanzt und dann das Gegenbild vom Gottlosen. Nicht so der Gottlose, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also 100% er. In der Beziehung kommt es 100% auf ihn an und das ist für ihn okay. Aber für uns auch. Das heißt, wir müssen lernen, aus der Gnade zu leben. Und das ist gar nicht immer so einfach, denn wir wollen gerne noch etwas dazu tun. Und Jesus sagt, es ist nicht nötig. Die eigenen Anstrengungen, sagt das Buch der Prediger immer wieder, ist Haschen nach Wind. Da werden die Situationen beschrieben im Jugendalter, Kindesalter, und wenn wir alt werden und so weiter. Und dann jedes Mal, es kommt 9 Mal vor in diesem Buch, es ist Haschen nach Wind. Was bleibt, wenn man keinen Sieg über den Tod hat? Wir haben also keinen Grund, stolz zu sein am Ende, sondern nur dankbar. Wir leben von der Beziehung. Vers 1 heißt in unserem Text: Ich bin der wahre Weinstock, der wahrhaftige Weinstock. Warum steht das so? Ich denke, das steht so geschrieben, weil es auch andere Nahrungsquellen gibt. Er ist der wahre Weinstock. Das heißt, es gibt auch Dinge, womit man sich nähren kann, die nicht gut sind. Frucht, bleibende, gute Frucht entsteht nur im Anschluss bei Christus. Er hat das in der Bergpredigt in einem anderen Bild noch einmal deutlich gemacht. Das wollen wir lesen. Matthäus 7, Vers 17 bis 20. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn jemand keine Frucht hat oder eine faule Frucht hat, dann können wir darüber kritisch uns äußern und mit der Person entsprechend sprechen und so weiter. Aber das ist eigentlich immer Symptombekämpfung. Wenn wir sagen, diese Frucht ist nicht gut in deinem Leben. Nein, das weiß er auch. Das hilft dir überhaupt nicht, wenn du darüber redest. Du musst nicht über die Frucht reden, die nicht in Ordnung ist, sondern um den Anschluss. Es geht um den Anschluss in seinem Leben. Und wenn der Anschluss gut ist, dann wird die Frucht gut werden. Und wenn wir nicht an der Anschluss anfangen, dann wird es mit der Frucht nie besser, wie immer wir versuchen, daran herumzubasteln. Es braucht einen anderen Anschluss. Das ist ganz wesentlich. Seht, alle Menschen leben mit einer Beziehung. Sie sind alle in einem Netz von Beziehung. Und jetzt habe ich das hier, wie in der Schule, mal so auf dem Blatt, damit ihr es besser halten könnt. Es geht um eine Anbindung, die entweder, das könnt ihr natürlich raten, was kommt, gute oder faule Früchte bringt. Nun scheint das ganz einfach zu sein. Es gibt ja Anbindungen, die können wir nicht verändern. In der Familie, wo wir geboren sind, in der Generation, worin wir geboren sind, in der Gesellschaft, worin wir geboren sind, in der Bildung, die man uns mitgegeben hat im Elternhaus und so weiter. Das sind gewisse Dinge vorgegeben, aber andere Dinge, die kann ich entscheiden. Wie binde ich mich an? Und die Bibel lehrt uns hier, dass es darauf ankommt, sich gut anzubinden. Zum Beispiel, ich fange mal hier bei den guten Früchten an. Nennen wir mal ein paar Dinge zur Anbindung. Zum Beispiel, diese Abkürzung kennen wir. What would Jesus do? Was würde Jesus machen? Das ist ein ganz, ganz guter Anschluss für mein Leben, wenn ich immer wieder überlege, wie hat Jesus gehandelt, was hat Jesus getan, wie ist sein Vorbild, das will ich auch. Ein falscher Anschluss könnte zum Beispiel sein, ich habe mir hier das aufgeschrieben, muss ein bisschen spicken, ich binde mich ans Prestige. Das ist für mich wichtig. wie ich da stehe. Ich bin doch nicht im Waschlappen. Ich möchte irgendwie Anerkennung. Und ich schaffe immer für das Prestige. Und ich werde immer irgendwo verletzt sein, wenn ich den Eindruck habe, das entspricht nicht meiner Würde. Ich fühle mich beleidigt, ich fühle mich gedemütigt und so weiter. Und das leitet mich, daran bin ich angeschlossen. Und das gibt alles so kleine, saure Früchtli. Schrecklich, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat. Wir gehen ein bisschen weiter und wollen noch sehen, woran brauche ich Anschluss? Nun, das ist ganz klar an Wort und Geist Gottes. Wort und Geist Gottes geben gute Früchte in meinem Leben. Ich denke, das ist uns klar. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass der Mensch sich bindet, vielleicht ohne dass er es merkt, an die Angst. Hat immer Angst. Ich mache es vielleicht nicht richtig. Und ja, was könnte da passieren? Oh, das traue ich mir nicht zu. Und sein ganzes Leben wird genährt aus der Gedanke, ich kann es nicht, ich bin überfordert, ich mag es nicht, lass die anderen nur vortreten. Und hinterm, weit vom Geschütz gibt alte Krieger oder wie sagt man, irgendwie so. Ne? Immer nach diesem Motto. Ja, also, wir gehen noch ein bisschen weiter. Was gibt gute Früchte? Eine geistliche Gemeinschaft. Eine geistliche Gemeinschaft. Wenn ich die aufsuche, dann komme ich anders raus, weil Jesus in dieser Gemeinschaft ist. Und auf dieser Seite hier haben wir zum Beispiel, was sehr viele schlechte Früchte bringt, das ist der sogenannte Geltungsdrang. Haben Sie den schon mal gespürt? Haben Sie noch nie gespürt, gell? Ich spüre nur Holländer. Ein Geltungsdrang. Ja. Hin will ich zeigen, ja, dass ich es auch kann. Und das treibt die Menschen, Karriere zu machen. Eigentlich nicht das Leben in seiner Fülle zu sehen, sondern einfach einen Geltungsdrang, um die Eltern endlich zu zeigen, dass ich es auch kann und nicht nur mein Bruder, der immer so verwöhnt wurde. Ich kann das auch. Und das treibt einem durch Leben, aber das ist doch nicht der gute Hirte. Das gibt faule Früchte. Ich nehme noch ein letztes Beispiel, um sie einander gegenüberzustellen. Was ganz wichtig ist, sind gute Prioritäten. Seht, wir haben die 10 Gebote, das sind eigentlich 10 Prioritäten. Das ist eine Zusammenfassung vom Gesetz. Und so gibt es geistliche Prioritäten, gute Prioritäten, die du dir merken solltest in deinem Leben. Vielleicht auch mal aufschreiben in deiner Bibel. Zum Beispiel hat ein alter Bruder bei uns im Seminar gesagt, liebe Brüder, jetzt geht's los in die Gemeinde, jetzt wird's schwierig. Da sind nicht nur so liebe, liebe, liebe Leute, da gibt's auch noch ein paar andere. Darf ich euch einen Rat geben? Erstens hat er gesagt, nimm dich selber nicht so wichtig, wenn es drauf ankommt. Und zweitens, nimm die Sache nicht so tragisch. Das ist so ein guter Lebensregel. Na, das ist schon Priorität. Oder eine Lebensregel für die Ehe, wir schlafen nicht unversöhnt ein. Oder für den Anfang des Tages, ohne Gebet und Gottes Wort gehe nicht aus deinem Hause fort. Also erst Gottes Wort. Und so gibt es gewisse gute geistliche Prioritäten, die sollten unsere Kinder beibringen und auch selber leben. Nicht ein Prinzipienreiter, aber ein Mann mit geistlichen Prinzipien. Eine Frau, die sich geistlich nach guten Regeln ausrichtet. Und hier habe ich noch, muss ich auch noch etwas Negatives bringen natürlich. Hier haben wir zum Beispiel die Anpassung. Immer schön angepasst. Und das leitet mich. Was sagen die anderen? Was sagt die Masse? Nur nicht auffallen. Dann kommt man viel leichter durchs Leben. Einfach so ein bisschen mitschwimmen. Ja. Also, wir haben so eine Gegenüberstellung von gute und schlechte Früchte. Wir können unser eigenes Leben ein bisschen überprüfen, wo wir den Eindruck haben. Ich habe selber mal ein Aha-Erlebnis gemacht, als ich mit meiner Frau zusammen, wir hatten ein Sabbatical, also so eine freie Zeit, als Pastor kriegt man einmal in den 10 Jahren bei uns. Und da haben wir einen Kurs besucht über systemische Beratung. Und das war für mich neu. Dann hat der Leiter dargestellt, wie ein Mensch in einem System lebt und wie das Einfluss hat auf die Therapie. Und dann hatten wir alle so kleine Manöckeli, also so kleine Männli oder so Figürli. Und dann hat er das auf den Tisch gestellt. Hier ist diese Person. Und jetzt gibt es in seinem Umfeld noch andere Personen. Und je nach Wichtigkeit, sind die Personen größer oder kleiner, welche Person ist ganz in deiner Nähe? Und wie viel Einfluss hat er? Welche Person ist weit weg? Und dann gibt es so ein Bild. Und das hat mir so irgendwie eingeleuchtet, dass man sichtbar machen kann, wie das Beziehungsnetz aussieht. Und das ist ganz interessant. Das sind nämlich nicht nur Menschen, sondern das Beziehungsnetz können auch solche Dinge sein. Die haben auch eine Beziehung in meinem Leben. Ich möchte euch einen Rat geben, ihr lieben Männer. Richte mal den Frühstückstisch für eure Partner. Aber nicht mit gekochtem Ei und Topf und so weiter und so fort, sondern mit so Manöckeli. Manöckeli, ja. Und dann richte mal den Tisch und stell dich hin und stell die Beziehungen dar und sag, Frau, jetzt möchte ich mal dir zeigen, wie die Beziehungen meines Lebens sind, eine andere Art von Frühstück. Und das gibt ein gutes Gespräch und sagst anschließend so, und jetzt gehen wir noch an drei Könige und tun noch schön Frühstück. Manchmal wäre das gut. Also für mich war es ein Aha-Erlebnis, das mal einmal vor sich zu sehen. Ich habe das nachher mit Menschen gemacht, einfach mal auf ein Blatt Papier. Ein dicker Strich, wo wir enge Verbindungen haben, wo Menschen nah sind und wo weit ist. Und dann sagt man, möchtest du so leben? Ich sage, nee, eigentlich möchte ich, dass das weiter hinten kommt und das andere näher kommt. Okay, dann versuchen wir das mal zu ändern. Und dann kann man ein bisschen an diese Manöckeli hin und her schieben oder auf dem Blatt. Und dann merkt man, hey, was ist von mir gefragt? Denn das, was wir hier sehen, einander gegenüber, Leute, das ist nicht immer so einfach, so klar getrennt. Wir haben hier Beziehungen, aber wir haben sicher auch hier gewisse Beziehungen, oder nicht? Natürlich. Und diese beiden, die bekämpfen sie. Der eine möchte, dass wir Frucht bringen und der andere möchte nicht, dass wir Frucht bringen. Und in dieser Spannung leben wir. Ja, also, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe extra meine Uhr hier hingelegt. Meine Frau hat gesagt, hast du früher immer gemacht, da ging es viel besser. Also, mache mal zu lang. Zweitens, erste ist also, was wir sind und das zweite, was unsere Aufgabe ist. Und ich habe es euch da hingeschrieben schon, denn in dem Text, der geht ja noch weiter als bis Vers 9, geht ja bis Vers 17, da geht es 11-mal, wird dort der Begriff bleiben erwähnt. Warum wird da 11-mal bleiben geschrieben? Weil das so wesentlich ist. Weil das entscheidend ist. Das Geheimnis des Wachstums ist die Konstanz einer guten Beziehungspflege. Ich sage es nochmal. Das Geheimnis des Wachstums ist die Konstanz einer guten Beziehungspflege. Das ist in der Ehe so, aber im Glauben auch. Das ist entscheidend, aber das ist auch ein Kampf. Ein Kampf in der Liebe zu bleiben, wie Jesus es sagt. Ja, ein Kampf, wenn ein Reinigungsprozess in unserem Leben stattfindet. Wenn der Weingärtner, der Vater, an uns als Reben am Weinstock Arbeit vornimmt, damit mehr Frucht wachsen kann. Das ist ein Prozess, der Kampf bedeutet. Denn wir sind nicht willenlos. Wir können das geschehen lassen oder nicht. Wenn der Vater in unserem Leben eine gewisse Führung hat, dann ist das nicht nur, dass der Vater sagt, so Dick, jetzt habe ich hier ein Wort von dir. Ah, danke, Herr. Nein, sondern dann kommt irgendein Bruder, der rempelt mich an oder irgendeine Situation, die mich stört. Und ich erkenne nicht, dass es der Vater ist, aber er ist es. Und das dahinter zu erkennen, dass es Gott ist, der mir etwas beibringen will. Dass ein Schleifstein auch ganz gut sein kann, damit man schön glänzt. Ja. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus. Er reinigt die, die Frucht tragen. Er reinigt die, die Frucht tragen, damit sie mehr Frucht bringen. Aber es geht nicht automatisch, darum sagt die Bibel, den Heiligen Geist dämpft nicht. Er schneidet. Und auf diese Weise schneidet er an diese Dinge. Und wenn wir die Raum geben, dann werden diese beschnitten. Die stehen immer in Wechselwirkung miteinander. Entweder das wächst oder dieses wächst. Es wächst nicht beides zusammen. Das eine wächst immer auf Kosten vom anderen. Und die Frage ist, was will ich? Euer Thema heißt, Gott gibt Wachstum. Ja, natürlich, aber ich bin schon auch gefragt, wenn es um diese Dinge geht. Natürlich, das geht auch mich etwas an. Und darum lesen wir in der Bibel oft, dass die Menschen unter einem Muss standen. Das heißt, wie Paulus. Man wollte ihm davon abhalten, nach Jerusalem und nach Rom zu gehen. Sie sagen, die bringen dich um. Das ist lebensgefährlich. Paulus macht das nicht. Er sagt, ich muss gehen. Ich weiß, dass das mein Weg ist. Und dass Jesus das mitteilte seinen Jüngern, ich muss ans Kreuz. Dann hat Petrus sich gewehrt und sagt, nein, er doch nicht ans Kreuz gehen, kommt nicht in Frage. Und Jesus sagt, ich muss, geh hinter mich, Satan. Ich muss. Das heißt, wenn man Wachstum will in seinem Leben, muss man auch ein Ja haben zum Schneiden. Nein, das nicht. Muss man Position beziehen für diese Seite und das verneinen. Und das kann schwer sein in einer Firma, wo es immer um diese Dinge geht. Sag ich, mach nicht mit. Es geht in meinem Leben um etwas anderes. Und dem will ich folgen. Als ich in die theologische Ausbildung ging, hatten wir noch einen anderen jungen Mann in unserer Gemeinde. Und der war gut betucht, hatte gut betuchte Eltern. Der Vater hatte eine eigene Firma. Und der Vater war nicht gläubig. Und der Vater wollte, dass der Sohn in die Firma kommt, um später die Firma zu übernehmen. Und er wollte nicht. Und hat gesagt, wenn du in die theologische Ausbildung gehst, kriegst du von mir keinen Rappen. Guck mal, wie du durchkommst. Aber wenn du in die Firma kommst, kriegst du von mir einen neuen Sportwagen. Das war gar nicht so einfach. Für einen jungen Mann damals, ich war 21, eher ähnlich, ich weiß nicht genau, ähnliches Alter. Das ist gar nicht so einfach. Man muss sagen, nein, ich habe ein anderes Ziehpapa. Und auch wenn du mir kein Geld gibst und auch wenn du mir einen Sportwagen versprichst, ich weiß, dass das mein Weg ist und dass der richtig ist. Und hat sich gut entschieden. Aber es ist gar nicht so einfach, im Leben zu wählen für die gute Frucht. Und darum müssen wir einander helfen. Müssen einander helfen. Und hier in Hebräer 10 wird uns berichtet, wie wir einander helfen. Ich habe es unterstrichen, 3 Punkte. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn das Bekenntnis der Hoffnung kann man mal wanken, wenn es so neblig und trüb ist. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Aufeinander Acht haben. Ja, schau das ruhig mal an und sag mal den Menschen, schau mal in mein Leben, was hast denn du für einen Eindruck? Und ich finde es so gut, dass viele junge Menschen zum Beispiel im Internet ein Abkommen miteinander haben und zum guten Freund sagen, der Verlauf von dem, was ich im Internet anschaue, geht sofort auch zu dir rüber. Da gibt es irgendwie so ein Programm. Das ist sehr mutig. Dass junge Menschen so Einblick geben in ihrem Leben, weil sie wollen, dass gute Frucht entsteht. Dass der andere anschauen darf, was ich angeschaut habe und was nicht. Und er mit mir darüber sprechen kann. Ich weiß nicht, ob das gegenseitig geht, ich denke. Ja. Aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und guten Werken anzureißen. Nicht wie Polizisten, sondern mit Frucht entwächst. Und dann noch das Letzte, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Helfen im Anschluss. Es gibt das geknickte Rohr, ich weiß nicht, gibt es auch eine geknickte Rebe, so eine angeknackte Rebe. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, den zu retten, den zu halten. Aber man sollte sich mühen darum. Und ihn stützen. Ja, komm noch zum letzten Punkt. Geht nicht mehr so lang. Was das Ziel ist. Also wir haben gesehen, was wir sind, was unsere Aufgabe ist und was das Ziel ist. Vers 8 heißt es: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Es geht um Wachstum zur Frucht. Der Weg zur Frucht macht Freude. Seht, ich bin ein Jogger. Und seit ich pensioniert bin, habe ich mehr Zeit. Und ich jogge 3-mal in der Woche. Aber ich komme trotzdem nicht so gut vorwärts, weil ich 67 bin. Und mein Schwiegersohn hat mich jetzt angemeldet mit ihm und noch ein paar andere zusammen für so einen Wettkampf. Da laufen wir dann miteinander. Und dann hat er mir erzählt, wie er gelaufen ist. Er ist auf den Kempen rauf. Sag ich, ja, und dann habe ich so viele Kilometer und so viel Zeit und noch so 3 Leistungskilometer, das geht dann, glaube ich, bergauf oder so. Und da hatte ich so und so eine Zeit. Oh, und dann habe ich gedacht, Mensch, worauf habe ich mich überhaupt eingelassen? Ja, aber es macht trotzdem Freude. Aber Fortschritte zu machen, macht Freude. Darum bin ich manchmal nicht so ganz motiviert, weil ich nicht mehr so viele Fortschritte mache in meinem Alter. Aber jeder, der Sport macht, der weiß, Fortschritte machen macht Freude. Und das ist, was Jesus auch sagt. Dies habe ich zu euch geredet von dieser Rebe und Weinstock, von den Fruchttragen, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig wird, dass ihr merkt, hey, es geht vorwärts. Es ist doch schön zu sehen in einem Leben oder bei den eigenen Kindern, es darf vorwärts gehen, sie sind glücklich, sie sind erfüllt, sie gehen einen guten Weg. Das ist doch super. Und so ist im Glauben auch. Auf dem Weg gehen ist Freude. Die Engländer sagen, Holiness is happiness. Den Weg mit Gott gehen, verändert werden, neu gestaltet werden, diese Identität erkennen, bejahen und einverleiben, ist auch Freude. Nicht nur Kampf. Freut euch in dem Herrn, hat Paulus geschrieben. Vorher hat die junge Frau da hier vorgelesen. Freut euch in dem Herrn, hat im Gefängnis geschrieben. Die Füße waren im Block, aber die Herzen waren am Weinstock. Vielleicht bist du auch im Gefängnis, äußerlich im Gefängnis, aber innerlich am Weinstock. Und du darfst leben und es weitergeben. Ja, der Vater lässt sich nicht davon abbringen, Frucht zu erzielen durch unser Leben. Das ist die Aufgabe von jedem guten Weingärtner, von jedem Bauer. Und das ist unsere Bestimmung. Darum noch Vers 16 hier. In dem gleichen Zusammenhang, wo Jesus sagt, wozu wir bestimmt sind. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Dass am Ende etwas übrig ist. Wenn dieser Leib zerfällt, dass die Frucht nicht weg ist, viel geleitet, dann hört man mal Lobeshymnen von Leuten und dann steht er vor Gott und dann ist nichts mehr, nichts, alles verbrannt. Bleibt nichts übrig. Dass eure Frucht bleibe. Ja, wahre Frucht ist, was aus dem Weinstock in mein Leben übergegangen ist. Nur das, was der Heilige Geist durch mich zustande gebracht hat, das allein bleibt. Das ist Gold, Silber und edle Steine, womit wir bauen. Und alles andere ist Holzstroh, Heu und Stroh, sagt Paulus. Ich nehme mich selber genauso in die Pflicht mit diesen Aussagen. Ja, getrennt von ihm, können wir nichts tun. Und was ist die Folge der Frucht? Hier haben wir nochmal die 3 Punkte. Damit schließe ich jetzt. Die Folge der Frucht. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, meine Jünger werdet. An der Frucht wird Gott verherrlicht. Ach, ein großartiger Gott. Was hat er aus diesem Leben gemacht? Welch ein Segen ist dieser Mensch, was vom Frieden geht von ihm aus. Er hat irgendwie eine Kraft in seinem Leben. Ich bin so ermutigt, wenn er in meiner Nähe ist. Seht, das verherrlicht Gott. Da wird Gott groß durch dein Leben. Und das will er. Und das ist nicht Ärmel hochkrempeln, sondern das Bleiben am Weinstock. Das ist ein Wachstumsprozess der Jüngerschaft. Darin ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja. Wir werden nie 100% wie Jesus sein. Aber wir streben dem an. Wir wollen ihm so viel Raum geben, dass das so gut wie möglich sichtbar wird. Ja. Wir hatten in unserer alten Gemeinde in Holland einen alten Bruder. Und das war so ein liebenswürdiger Mann. Und wenn man den gesehen hat, dann hat man manchmal den Eindruck gehabt, da steht Gott, der gute Hirte, vor uns da, vor der Gemeinde. Und dann hat er erzählt, er war wirklich ein demütiger Mann, aber er hat einfach mal erzählt, was ihm so passiert ist. Hatte geklingelt bei einer Familie zu einem Besuch und dann kommt das Mädchen an der Haustür und ruft zu der Mama, Mama, komm, der Herr Jesus ist an der Tür. Das ist doch super, oder? Wenn Menschen so etwas von uns sagen würden, das ist Frucht, das verherrlicht Gott. Das wünsche ich euch und wünsche ich mir. Wollen wir noch beten? Herr, es ist so schön, dass wir Frucht tragen dürfen und das nicht bei uns entscheidend liegt, sondern bei dir. Es ist nicht eine Kraftanstrengung, sondern es ist sich nähren aus dem Weinstock, in diese Beziehung bleiben und sich inspirieren lassen, sich leiten lassen und dem Vater zulassen, dass er schneidet dort, wo faule Früchte entstehen, wo Blätter wachsen, die nichts bringen. Herr, wir sind alle irgendwo in einer Mischform. Wir haben alle auch mit diesem Wildwuchs zu tun in unserem Leben. Und wir wollen dir ganz deutlich sagen, Herr, wir sagen Ja zu dir. Wir wollen bei dir bleiben. Und wir sagen auch Ja, wenn du in unserem Leben schneidest. Wenn du uns auf Dinge aufmerksam machst, wo es heißt, trenne dich. Das ist nicht gut. Da gibt es kein Wachstum. Das behindert dein Leben. Danke, dass du uns darin helfen willst. Und dass du uns auch die Augen öffnest, um uns gegenseitig zu helfen, damit mehr Frucht entsteht. Lass die GEC eine Gemeinde sein, wo viel Frucht wächst. Nicht nur für sie allein, sondern für viele Menschen in Basel und Umgebung. Darum bitte ich dich. Amen.